Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und heute wenden wir uns wieder einmal dem 16. Jahrhundert zu. Dieses Jahr wird in Zürich die Disputation gefeiert. Wir fragen uns, was das ist, und kommen darauf, dass es dabei um die Einführung der Reformation geht. Also in aller Kürze rasch zu dem erstaunlichen Prozess, den wir Reformation nennen. Diese erste Disputation wurde am 29. Januar 1523 geführt. Sie war so etwas wie eine Diskussionsrunde und wurde vom Rat der Stadt Zürich abgehalten. Sie sollte klären, wie man sich der Reformation gegenüber verhalten wollte und sollte. Diese neuen Ideen, wie Christentum zu handhaben sei, waren schon länger in aller Munde. Man konnte auch auf Flugschriften lesen, dass diese Ideen der Religion und Lebensweise, so wie sie von der katholischen Kirche gelehrt und durchgesetzt wurden, im Grunde nicht mehr viel mit dem Wort Gottes zu tun hätten. Das Wort Gottes aber war überall zu sehen, man konnte es in der Bibel lesen. Sola Scriptura. Nur in den Heiligen Schriften konnte man nachlesen, was Gott wollte. Und nur aus ihr sollten alle Bestimmungen der Kirche des Glaubens kommen. Da brauchte es all die Traditionen, Gebote, Verbote, Angaben nicht, die die katholische Kirche seit gut 1500 Jahren zusammengetragen hatte. Papst in der Bibel nicht erwähnt, er gehört deswegen abgeschafft. Klosterleben, ditto. Zölibat, ebenso. Heilige, ebenfalls. Hölle und Fegefeuer, wird nicht gebraucht. Bilderverehrungen sicher nicht. Fastenzeiten auch nicht. Und so weiter und so fort. Es würde ein Umbau von fast allem werden, was die Menschen in Europa seit Jahrhunderten kannten und worin sie ihr Seelenheil suchten und fanden. Es ging ja nicht nur um Struktur und persönlichen Glauben. Es ging darum, was mit der Seele in der Ewigkeit passiert. Da war es nicht unwesentlich, dass man die richtigen Schritte unternahm. Und dies alles sollte nun plötzlich nicht mehr stimmen. Aber Logik und Druck dieser neuen Auffassung des christlichen Glaubens wurden immer stärker, sodass der Rat von Zürich eben diese Diskussionsrunde einberief, in der Hoffnung, ein für allemal zu klären, ob man die Reformation dulden wollte oder nicht. Auch hier sehr kurz. Die Diskussion fiel zugunsten der Argumente von Ulrich Zwingli aus und am Schluss der Runde wurde darüber abgestimmt. Die erste Zürcher Disputation brachte 1523 die offizielle Anerkennung von Zwinglis Lehre und ihr folgte logischerweise die Aufhebung des 1506 mit dem Bischof von Konstanz geschlossenen Vertrags über Gerichtskompetenzen. Der katholische Bischof war nun nicht mehr für Zürich zuständig. So führte der Rat der Stadt Zürich also die reformierte Lehre ein. Einige sehen in der ersten Zürcher Disputation die Geburtsstunde des demokratischen Debattierens. Ich würde so weit nicht gehen wollen. Sicher, es wurde diskutiert und nicht einfach befohlen. Man führte Argumente an und sie wurden auch gehört und abgewogen. Dennoch blieben die meisten Menschen davon ausgeklammert. Diese Disputationen waren Sprechen unter Mächtigen. Da hatte es für die meisten Zürcher oder gar Zürcherinnen keinen Platz mitzureden. Trotzdem finde ich es nach wie vor erstaunlich, dass die Reformation, die alles umwarf, was die Menschen kannten, zunächst so unblutig, so konsenshaft über die Bühne ging. Und trotzdem blieb sie nicht ohne Opfer. Und hier kommen wir zu der Geschichte, die ich im Folgenden erzählen möchte. Es geht um die Täuferinnen und Täufer. Früher meist Wiedertäuferinnen oder Anabaptisten genannt. Sie gehörten zu den ersten Verlierern der Reformation. Denn diese neue Tradition der vielgerühmten Disputationen brachte zu einem späteren Zeitpunkt auch ein Redeverbot für Andersdenkende. Täufer wurden nach solchen Debatten gezwungen, von ihren Überzeugungen abzugehen. Sollte das nicht der Fall sein, dann drohten ihnen harte Strafen. Als dies nichts fruchtete, drohte man mit aller Härte, Todesstrafe inklusive. Die Reformation schuf sich erste Opfer, Märtyrer für diese Ansichten des neuen Glaubens. Da die Reformation per Ratsbeschluss eingeführt worden war, hatte der Rat inskünftig auch die Macht und Pflicht, über die Einführung zu wachen. Das hieß auch, dass er überprüfte, was die Pfarrer nach der Einführung der Reformation predigten. Denn jetzt war nur noch erlaubt zu predigen, was in der Heiligen Schrift niedergelegt war. Aber eben, so ganz ohne Widerstand ging es nicht. Und dabei waren nicht altkatholische Werte, die den Zürcher Reformatoren am meisten Probleme bereiteten, sondern solche, die noch viel weiter gehen wollten. Warum auf halber Strecke stehen bleiben? Nahm man die Bibel richtig ernst, dann stand dort ja auch nicht, dass man tatsächlich verpflichtet war, einen Zehntel des Vermögens an die Oberen abzugeben. Natürlich sahen die mosaischen Regeln das vor, aber Christen waren nicht ans Alte Testament gebunden. Deswegen waren diese Abgaben, die die Obrigkeiten, ja den Staat damals finanzierten, ungerecht, weil sie überverhältnismäßig die Armen, die Untertanen bestraften. Christen sollten sich ja ans Neue Testament halten. Dessen Gebote waren sakrosankt. So konnte man, was die Abgabe von Geldern betrifft, im 2. Korinther 9,7 lesen, Zitat, «Jeder soll es so machen, wie er es im Herzen beschlossen hat, nicht widerwillig oder aus Zwang, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt.» Zitat Ende. Und es gab noch mehr, das man richtig ernst nehmen musste, wollte man sola scriptura lehren. Wo stand denn in der Bibel etwas über Bildnisse und die Messe? Und zudem, und das wurde das wichtigste Element, an dem die Anabaptisten gemessen wurde und ihnen den Namen gab, wie stehen wir zur Taufe? Und hier sehen wir deutlich, dass die Täuferinnen und Täufer die stichhaltigeren Beweise hatten. Denn niemals wird die Säuglingstaufe in der Bibel erwähnt. Im Gegenteil. Selbst Jesus wurde erst als Erwachsener getauft. Warum sollte es da auf der Welt heutzutage anders sein? Wir können beobachten, dass Ulrich Zwingli natürlich als Radikaler startet im Kampf gegen den katholischen Glauben. Er bestritt längere Zeit ebenfalls das Recht auf den Zehnten, also auf die Geldabgabe der Armen an die Obrigkeit. Sobald er allerdings Realpolitiker wurde, wie wir das etwas anachronistisch benennen könnten, schwenkte er um, denn die Abschaffung des Zehnten hätte das Großmünster, seine Arbeitsstätte, in arge finanzielle Lage gebracht. Zu seinem Spruch wurde nun, man solle dem Rate geben, was des Rates war. Aber die Bewegung, eben die radikalen Reformationsbegeisterten und die noch radikaleren Reformationsbegeisterten, war nicht zu bremsen. Ganze Gemeinden um Zürich legten nun Protest gegen den Zehnt ein, meist angeleitet von ihren Pfarrern, die zu den ursprünglichen Verbündeten von Zwingli gehörten. Und die Obrigkeit, der Rat von Zürich, reagierte wie jedes Mal, wenn ein Protest aus den Untertanengebieten kam. Er schlug die Anliegen nieder, mit aller Härte, ohne eine Diskussion oder Einspruch zu dulden. Denn sie hatte entschieden, ihre Regeln galten. Die Stadt Als Machtzentrum musste sich ihre Macht über die sogenannte Landschaft demonstrativ erhalten und sie fürchtete stets einen Aufstand der Untertanen. Das hatte es schon gegeben. Man denke nur an die Geschichte um Hans Waldmann eine Generation zuvor. Und immer hatte die Stadt mit äußerster Härte reagiert. Und nun in der unerhörten Umbruchszeit der Reformation wollten die eifrigen Anhänger Zwinglis genau das, einen richtigen Umbruch mit aller Konsequenz, nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Die nun sogenannten Täufer wollten keine Kompromisse eingehen. Sie wollten nach der Bibel und nur nach der Bibel leben. Dazu gehörte ebenso, die Gemeinden basisdemokratisch zu erneuern. Wie in den frühchristlichen Kreisen sollten alle mitbestimmen können. Die Täuferinnen und Täufer wollten rasch und klar vorgehen. Die liturgischen Änderungen gingen ihnen zu langsam voran. So lehnten sie auch Priestergewänder, Gesänge oder bestimmte Aussagen beim Abendmahl ab. Aber Zwingli und der Rat von Zürich schufen erst im Juni 1524 die Bilder in den Kirchen ab, die katholische Messe gar erst ein Jahr später. Es waren also weniger die Dogmen, wegen denen die radikaleren und die gemäßigteren Reformatoren sich in die Haare bekamen. Es ging in den Anfangszeiten vor allem auch um die praktische Umsetzung. Theologisch war man sich momentan noch relativ einig, aber trotzdem verhärtete sich der Kampf. 1524 weigerten sich einige Eltern in Witikon und Zollikon, ihre Kinder taufen zu lassen. Auslöser für diese Weigerung war der Pfarrer von Witikon, Wilhelm Reublin. Er wurde daraufhin verhaftet. Im August des Jahres verhängte der Rat einen Taufzwang für Säuglinge, bei Zuwiderhandlungen wurden Bußen ausgesprochen. Wir sehen, dass der Staat, die Obrigkeit, jetzt eingreift und Fakten schafft. Vorbei ist es mit der hochgelobten Disputation. Nun wurde befohlen, nicht mehr diskutiert. Fügen wir hier eine kurze Biografie von Reublin ein. Wilhelm Reublin wurde 1484 in Rottenburg am Neckar geboren. Er studierte Theologie und kam 1521 als Leutpriester nach Basel. Dort kam er in Kontakt mit reformatorischen Gedanken. Seine Begeisterung für die neue Auslegung des Christentums machte ihn bald zum Mittelpunkt eines reformatorischen Kreises in Basel. Dies führte jedoch, wie man sich vorstellen kann, zu Spannungen und schließlich sogar zu einem Tumult. Das störte die Ordnung so sehr, dass Reublin ausgewiesen wurde. Er kam dann über Umwege nach Zürich, wo er in den Gemeinden Zollikon und Witikon Prediger wurde. Beides waren damals Gemeinden außerhalb der Stadt Zürich. Ende 1522 wurde Reublin in Witikon Leutpriester. Diese, seine Gemeinde, war dann auch die erste, die die Abgabe des Zehnten verweigerte. Reublin scheute sich ebenfalls nicht, gegen die Kindertaufe zu predigen. Er gehörte damals dem sogenannten Kastelberger Lesekreis an, auf den wir noch zu sprechen kommen. Zudem war Wilhelm Reublin der erste eidgenössische Priester, der durch die öffentliche Heirat mit Adelheid Lehmann den Zölibat brach. In Klammern, Zwingli lebte mit seiner Partnerin Anna Reinhardt zwar ebenfalls seit 1522 zusammen, aber er heiratete sie eben nicht öffentlich, sondern erst nach der offiziellen Einführung der Reformation. Klammern zu. Wilhelm Reublins Gemeinde war also die erste, die im Frühling 1524 die Säuglingstaufe ablehnte. Deswegen erfolgte die sogenannte Taufdisputation am 17. Januar 1525. Diese endete damit, dass verschiedene Anabaptisten Redeverbot erhielten. Das galt für Zürcher Bürger. Ausländische Täufer wurden aufgrund dieser Disputation ausgewiesen. Davon war natürlich Reublin betroffen. Er musste seine Gemeinde innerhalb einer Woche verlassen. Er ließ sich in einer Gemeinde im Schaffhausischen nieder, wo er eine große Täufergemeinde etablierte. Seine Ansichten verschafften ihm in Teilen von Süddeutschland großes Ansehen und auch einigen Einfluss. Allerdings musste Reublin auch mit Verfolgung rechnen. So wurde er für einige Wochen in Straßburg inhaftiert und wanderte deswegen 1530 dann nach Mähren aus. Dort und an weiteren Orten lebte er in Täufergemeinden, die nach eigenen Regeln lebten. So wurde dort unter anderem Gütertrennung und Ablehnung von Privatbesitz gelebt. Es scheint, als habe sich Reublin aber zunehmend von diesen Täufergemeinden entfremdet. Viel ist nicht bekannt, aber er stand unter anderem auch im Briefkontakt mit Zwinglis Nachfolger Heinrich Bullinger, der ganz bestimmt kein Befürworter der Täufer war. Wilhelm Reublin starb nach 1559. Kommen wir nochmals auf die Anfangszeiten der Reformation zurück. Bei vielen Diskussionspunkten, so beim 10., wie wir gesehen haben, war Zwingli vor der Einführung eifriger Befürworter, um sich nach der Etablierung dagegen zu wenden. So war es auch bei der Säuglingstaufe. Zwingli stand dieser Tradition zunächst ablehnend gegenüber. Aus unbekannten Gründen wandte er sich allerdings innerhalb kürzester Zeit schließlich einer Bejahung zu. Auch er gründete seine Aussagen auf die Bibel. Allerdings scheinen die theologischen Argumente dazu etwas weniger stichhaltig. Zwingli bezog sich auf Johannes den Täufer, der Menschen zwar als Erwachsene taufte. Aber Zwingli meinte im Text auch zu lesen, dass Johannes damit auch alle kommenden Menschen taufte, also alle damals noch nicht Geborenen. Damit stand auch einer Säuglingstaufe nichts im Weg. Die ersten und eifrigsten Täufer waren eine Gruppe von Männern, die uns namentlich bekannt sind, die vor der Reformation zum innersten Kreis um Zwingli gehörten. Es waren unter anderem ein Zürcher Patrizier, Konrad Grebel, der Pfarrer von Hönk, Simon Stumpf und Felix Manns, der natürlich uneheliche Sohn eines Priesters. Von ihren Schicksalen werden wir noch hören. Sie gehörten neben Reublin zu den eifrigsten Anhängern Zwinglis in den Anfängen, um später zu Gegnern zu werden und schließlich zu eigentlichen Märtyrern ihrer Auffassungen. Ab 1523 gingen sie immer mehr auf Distanz zu Zwingli, da er ganz offenbar einen gemäßigteren Weg einschlug. Bald wurde klar, dass sie mit Redeverbot und Verhaftungen rechnen mussten. Sie wurden zunehmend als Aufrührer diffamiert, als Randalierer gebrandmarkt. Dagegen haben sie sich in ihren Schriften immer verwehrt. Ulrich Zwingli selber scheint bis 1525 gehofft zu haben, seine ehemaligen Kameraden umstimmen zu können. Nach der Täuferdisputation in jenem Jahr war jedoch klar, dass es keine Versöhnung mehr geben könnte und es auf Konfrontationskurs gehen würde. Über diese Anfänge der Verfolgung, die Etablierung von ersten Täufergemeinden und Täuferinnen und Täufern außerhalb von Zürich berichte ich in den nächsten Episoden. Besten Dank für Ihr Zuhören. Und ebenfalls an alle, die mir etwas in die Kaffeekasse gespendet haben. Wer das ebenfalls tun möchte, findet die Angaben dazu in der Beschreibung des Podcasts. Auf Wiederhören!